So hört es sich an, wenn in Moskau die Metro fährt, täglich von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts.
Hunderttausende Moskauer benutzten gestern Abend die Metro, routiniert und arglos wie an jedem anderen Tag. Und keiner wusste von der Bombe, deren Zeitzünder in einem Zug der Serpuchowskaja-Linie tickte. Eingestellt auf 21.13 Uhr Moskauer Zeit. Kurze Zeit später eilen Hunderte von Helfern zur Station Tulskaja. Der heimtückische Sprengsatz ist kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof explodiert. 3 Menschen sind auf der Stelle tot. Einer stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. 12 werden zum Teil schwer verletzt.
Guten Abend. Haben Sie schon ernsthafte Hinweise auf die Täter?
Man muss ganz klar sagen, wir wissen überhaupt nichts. Es gibt nur Spekulationen, die zudem noch ziemlich vage sind. Die zweite Spekulation geht in die Richtung radikaler kommunistischer oder auch nationalistischer Kräfte, die versuchen könnten, die Wahlen zu verhindern durch Terror, Verunsicherung, Chaos. Also eine Situation herzustellen, in der vielleicht ein Ausnahmezustand verhängt wird, die Wahlen verhindert werden und dass dann vielleicht aus dieser Situation heraus ihre Chance und ihre Chance auf die Macht steigen könnte.
Bisher ist jedoch kein Ausnahmezustand ausgerufen worden und so wird es am kommenden Sonntag in Russland wohl doch Präsidentenwahlen geben. Anlass zu eifrigen Spekulationen in allen Medien, wobei in Russland alles viel schwieriger und sowieso ganz anders zu sein scheint. Seit Perestroika bemühen sich Soziologinnen und Journalistinnen, analytisches Licht in den Dschungel zu bringen. Posttotalitärer Rückfall in vormoderne Barbarei nach totalitär-staatskapitalistischer Modernisierung oder postmoderne symbolische Wiederholung eines medialen Zarentums, Durchmarsch des westlich-amerikanischen Imperialismus Hand in Hand mit alten Eliten des Realsozialismus? Konkreter, wer hat eigentlich die Macht und das Interesse daran? Die Mafia, die alte Nomenklatura und die westlichen Geschäftsleute? Oder steckt doch der KGB hinter allem? Und wieso gibt es bei Jelzins Staatsstreich in Permanenz, wie es in der konkret beschrieben wurde, nicht einen Bürgerkrieg? Offensichtlich scheint jedenfalls, dass es dem sogenannten einfachen Volk dort irgendwie ziemlich scheiße, sogar schlechter als früher geht. Unermüdlich versuchen nun Russlandkennerinnen, die das Land nicht schon den Bach runtergeschickt haben, Prognosen für die Zukunft. Gibt es eine Hoffnung, dass die da drüben alle mal so schön demokratisch werden wie wir? Oder ist dem russischen Wesen doch eher eine kollektivistisch-autoritäre Staatsform angemessen? Und vor diesem Hintergrund gilt es dann, eine Einschätzung zu den Wahlen abzuliefern. Auch ich habe einen bei Radio Dreieckland altbeliebten Russland-Kenner interviewt, Kai Ehlers, der früher für die Zeitschrift AK und jetzt für den Freitag schreibt. Und mich am Ende gewundert, dass die Antworten auch nicht viel mehr Aufschluss über die Situation gaben, als alles, was ich vorher wusste. Lag vielleicht an meinen Fragen. Ich hätte doch gerne auch mal was kapiert. Trotzdem will ich euch etwas daraus vorspielen und danach noch sagen, was trotz allem klar ist. Am Wochenende sind Präsidentschaftswahlen in Russland. Bei den Duma-Wahlen stimmten noch nur 9% für Jelzin bzw. für seine Partei, während die Kommunisten haushoch gewonnen haben. Jetzt hat Jelzin laut Umfragen auf einmal die meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Was bedeutet das für den zweiten Wahlgang?
Naja, also erstmal muss ja der erste Wahlgang jetzt bestritten werden. Und ob Jelzin im ersten Wahlgang so viele Stimmen bekommt, dass kein zweiter Wahlgang notwendig ist, das ist eine offene Frage. Ich persönlich glaube das nicht. Da gibt es einen einfachen Grund, warum ich das nicht glaube. Ich bin jetzt gerade längere Zeit einmal quer durchs Land gefahren, habe mir die Bevölkerungsmeinung angehört. Und da ist es so, dass viele Menschen Jelzin wählen werden jetzt, aber sie wählen ihn nicht, weil sie ihn lieben oder verehren oder weil sie sein Programm so toll finden, sondern weil sie keine andere Alternative sehen als kleineres Übel ausdrücklich. obwohl sie ihn gar nicht mögen, zum Teil sogar. Nur weil sie nicht wollen, dass die Kommunisten rankommen oder dass sich die Lage destabilisiert oder dergleichen Dinge mehr, irgendwas Unvorhergesehenes geschieht. Vor dem Hintergrund könnte es durchaus sein, da er jetzt so hochgerannt ist mit seinen Ratings, seinen Sympathiezahlen, dass viele Menschen auch sagen, gut, dann halte ich mich im ersten Wahlgang mal zurück und dann lassen wir das im zweiten entscheiden.
Und wie hat Jelzin das geschafft, so schnell aufzuholen? Also hat er tatsächlich seit den Verlusten diesen stark marktorientierten Kurs gelockert?
Nein, also grundsätzlich, es hat sich überhaupt nicht geändert. Es hat sich überhaupt gar nichts geändert. Es ist alles so, wie es vorher war, zu der Zeit, als er noch bei 9% der Sympathiestimmen lag. Ne? Das ist also um Weihnachten herum dieses Jahres. Und das war noch vor einem Monat nicht absehbar, dass er derartig, oder vor anderthalb Monaten, dass er derartig auflaufen würde. Es war nur zu erwarten, dass er mit Hilfe oder im Zuge einer wirklich tief und scharf aufgezäumten antikommunistischen Kampagne in dieses Rennen reingehen würde und dass er dann allerdings mit Hilfe vom Ausland und mit Hilfe sämtlicher Ängste, die er nur mobilisieren kann im Lande selber, diesen Weg macht, den er jetzt gemacht hat. Er hat dazu obendrein eben den Vorteil gegenüber dem Amtshalter, gegenüber dem Konkurrenten als Amtshalter jetzt, ja, dass er Wahlgeschenke nicht versprechen muss, sondern austeilen kann. Also Zhuganov kann sagen, wenn ich drankomme, dann mache ich das und das und das und dann werden die Pensionen erhöht und dann wird eine Reform mit sozialem Gesicht gemacht und so weiter. Jelzin kann all die eingehaltenen Gelder, die der Staat jetzt die letzten Jahre zurückgehalten hat und die Löhne, die zurückbehalten worden sind, das kann er alles austeilen. Die Pensionen kann er erhöhen und kann also unmittelbar den Leuten Trecker versprechen und Autos schenken und dergleichen Dinge mehr, was er ja tut, ne? Mhm. Und das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass die Leute nicht ein Programm wählen, sondern eine Person und eine Situation von unmittelbarer Wirkung. Auch die Sache mit dem Tschetschenienkrieg. Alle wissen, wenn man die Menschen fragt, alle wissen, dass der Konflikt nicht gelöst ist. Da macht sich niemand Illusionen. Selbst die dümmsten Bauern auf dem Lande, würde ich mal sagen, machen sich keine Illusionen darüber. Mhm. Aber dass erstmal Ruhe herrscht, dass man sich überhaupt an den Tisch gesetzt hat, dass Jelzin da also auftreten konnte, dass er die eingeladen hat nach Moskau. Also diese äußeren Zeichen und die unmittelbare aktuelle Beruhigung der Situation, das ist schlägt einfach unmittelbar zu Buch, weil die Menschen von hier nach morgen denken und nicht weiter.
Das ist aber nicht, wie man denken könnte, Resultat einer besonderen russischen Dummheit, nein?
Das liegt nicht daran, dass sie so besonders dumm sind, die Russen, sondern das liegt daran, dass sowieso Menschen so denken, generell, wenn es um Wahlen geht, das wissen wir von uns. Aber darüber hinaus in Russland so eine Situation besteht, dass es wirklich für die Mehrheit der Menschen um die unmittelbare Alltagssicherung geht. Und alles, was in diese unmittelbare Alltagssicherung hineinwirkt, hat unmittelbare Wirkung. Alles, was darüber hinaus, über den nächsten Tag und das nächste Jahr und so weiter geht, ist schon nicht mehr interessant. So, überall, wo Jelzin aufgetaucht ist, sind die Löhne gezahlt worden.
Aber im gesamten Land nicht. Also
überall, wo er aufgetaucht ist, sind die Löhne gezahlt worden. Unmittelbar, da ist sein Schatzmeister direkt mitgefahren, hat also während er dort geredet hat, die Löhne ausgeteilt oder ein paar Tage vorher. Und auch generell im Lande ist es so, dass sein Schatzmeister Lifschitz mit per Flugzeug und mit Kanistern voller Geld ist, durchs Land gereist ist und das überall verteilt hat. Das ist effektiv so. Und man kann sich das hierzulande kaum vorstellen, nur es ist tatsächlich so, dass da also plötzlich die ausstehenden Gehälter gezahlt wurden. Und man fragt sich natürlich, woher?
Ja.
Naja, die einfachste Antwort ist, er druckt. Dann gibt es eine andere Antwort, es hat da also zurückgehaltene Gelder irgendwo in dem Bereich zwischen Regierung und Mafia gegeben. Und die dritte Antwort, die natürlich auch vor aller Augen eigentlich offen liegt, die 14 Milliarden aus dem IWF und die, weiß ich was, 4-5 Milliarden aus deutscher Hilfe, Auslandshilfe, ja?
Ja.
Ja, so sieht das aus.
Jelzin ist es scheinbar auch gelungen, persönlich die Popularität aus den Zeiten seiner Panzerrede wieder zu gewinnen. War er zwischenzeitlich als kranker Alkoholiker abgestempelt, rockt er nun bei Wahlkampfauftritten fröhlich mit den Musikern. Die andere spannende Frage, die auch ich beantwortet haben wollte, was würde sich denn überhaupt ändern, wenn doch Suganow, der Chef der Kommunisten und Anführer eines Bündnisses der nationalpatriotischen Kräfte, gewinnen würde? Also da schreibst du ja auch im Freitag, es sei eigentlich gar keine wirkliche Entscheidungswahl, weil die Unterschiede zwischen den beiden Hauptkandidaten gar nicht so riesig seien. Also da würde ich doch nochmal nachfragen, ob das nicht, also solche Entscheidungen wie zum Beispiel die ungültige Erklärung der Auflösung der Sowjetunion, ob das wirklich nur symbolische Handlungen sind, oder?
Das kann nur symbolisch sein. Dem entspricht keine reale Politik und dem kann keine reale Politik entsprechen. Das wissen alle. Das weiß auch die Duma, die also ihren eigenen Beschluss gleich konterkariert hat, in lächerlichster Weise. Und im Lande selber ist das völlig klar. Also man wünscht sich natürlich das alte Imperium zurück, sei es also in der Form der UdSSR, sei es in der Form des alten Russland, des Zaristischen, das ist im Grunde genommen völlig egal. Letzten Endes geht es um Derjava. Derjava heißt eben das Reich, ja? Mhm. Und darum geht es. Und Schuganow ist also einer, der heißt, der wird unter die Derjavisten eingereiht, oder unter die Staatler, würde ich das mal auf Deutsch ausdrücken, die eben für das große, starke Reich sind. Der ist mehr also imperial orientiert als kommunistisch, ja. Das muss man ganz klar mal sagen.
Ja, und wird das keinen Unterschied machen, zum Beispiel für Tschetschenien?
Das macht keinen Unterschied, weil der ist, Jelzin ist genauso orientiert. Und für Tschetschenien wird das im Konkreten überhaupt nichts bedeuten, weil die Widersprüche, die dort also aufeinander knallen, die knallen auch aufeinander, wenn ein Präsident Schuganow heißt. Im Ökonomischen ist es so, dass sie sich so weit angenähert haben, dass man nicht mehr weiß, welches Programm von wem kommt. Das ist der also einzige. Ja?
Die Rückgängigmachung von Privatisierung.
Nein. Das sind, sofern das also das jetzt in der Presse diskutiert worden ist, sind das reine Demagogien. Also es hat da sowas gegeben wie ein angebliches Nachwahlprogramm der Kommunisten und verschiedene so Seitenprogramme von verschiedenen Bündnispartnern, also Schuganows, ja.
Ja.
Die er irgendwie gar nicht autorisiert hat, oder vielmehr das Kollektiv der Sowjet dieses Bündnisses nicht autorisiert hat, und er hat dann dagegen sich abgegrenzt und so weiter. In diesen Papieren wurde zum Teil gefordert, dass also Privatisierung rückgängig gemacht wird, aber das sind Reflexe, die nicht wirklich werden. Das konkrete Programm dieses Bündnisses und auch Schuganows und das, was er auch real wirklich vertreten könnte, wenn er dann also Präsident würde, ist die Fortsetzung der jetzigen Politik.
Na, also hat ja Suganow sich auch so geäußert, dass er politische Repressionen in der Sowjetunion geleugnet hat teilweise, oder gesagt hat, dass wenn Stalin noch ein paar Jahre länger regiert hätte, dann wäre alles gut geworden.
Wer soll das gesagt haben?
Das hat Suganow gesagt. Also das war in der Isvestia, war das ein Nachdruck von einem Interview, das seine amerikanischen Zeitung gegeben hat, also wo er eben gesagt hat, nach Stalin habe es in der Sowjetunion keine Repressionen mehr gegeben.
Also ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Ich habe ja auch mit Schuganow gesprochen.
Ja.
Und mit vergleichbaren Leuten auch. Also jetzt nicht nur, dass er mir irgendwas vorerzählen konnte, sondern auch mit Leuten, also vor Ort in Novosibirsk oder da oder in Moskau oder da weiß ich, wo ich gewesen bin, wo überall also ja Leute seiner Art, also in den Apparaten wirklich konkrete Alltagspolitik machen und so, mit denen habe ich ja auch geredet. Und keiner redet da so. Das ist absurd.
Mhm.
Das ist eine Erfindung dieses Autors.
Also ich habe solche Aussagen auch gehört von Menschenrechtlern, von Memorial zum Beispiel, die auch meinen, das wäre eine Katastrophe. Also er wäre ganz eindeutig ein Stalinist und würde das verharmlosen, was damals passiert ist.
Es ist absurd. Also Schuganow ist kein Stalinist. Das ist er mit Sicherheit nicht. Sondern wenn, dann ist er Imperialist, also Nationalist. Das ist viel eher wahr, ja. Und ansonsten ist er, also was Stalin anbetrifft, ist er jemand, der also Stalins imperiale Ambitionen gebaren, also voll verteidigt, ja, oder unterstützt oder sogar wieder entstehen lassen möchte und so weiter. Aber was also den stalinischen Terror anbetrifft und dergleichen, wüsste ich nicht, dass er das verharmlost, in dem Sinne verharmlost, dass man sagen müsste, er leugnet das. Mhm. Ampilov, also er hat ja verschiedene Bündnispartner auf der Linken, also so einmal wie der Ampilov oder Makaschow oder verschiedene von diesen Generälen und diesen wirklichen Linksextremen, im russischen Sinne jetzt, linksextremen kommunistischen Kräften, Ja, das sind Stalinisten, wie sie im Buche stehen, ja.
Ob Suganow es nun gesagt hat oder nicht. Ob Suganow es nun gesagt hat oder nicht. Klar ist jedenfalls, dass er kein linker Hoffnungsträger sein kann und dass sein Programm wenig mit Kommunismus zu tun hat. So sieht er im nationalen Charakter des russischen Menschen eine gemeinschaftsorientierte Psychologie, die eine entsprechende Politik erfordere, die durch das Eindringen fremder Kultur und Religion zerstörten russischen Traditionen sollen wiederhergestellt werden. Seine obersten politischen Ziele sind neben Gerechtigkeit und Humanität Patriotismus und Staatsbejahung. All das sagt er in einem Interview ebenfalls mit Kai Ehlers, das im Freitag der letzten Woche abgedruckt wurde. Klar ist außerdem, dass es also solimäßig ziemlich schlecht aussieht. Klar ist aber auch, dass bei der Frage, was nun fortschrittlicher sei, präsidentenmäßig, ziemliche Ratlosigkeit angesagt ist. Klar ist auch, dass Russland weiterhin ein spannendes Feld soziologischer Analysen sein wird. Russland auch als Tummelplatz der abstrusesten Ideologien, von esoterischer Mystik bis zu klassischem Antisemitismus, ist alles an jeder Straßenecke zu haben. Denn auch die Russen wollen wissen, wer oder was denn nun an allem schuld ist. Und klar ist auch, dass die Metro noch eine Weile so weiterfahren wird, auch wenn die Internationale wieder öfter auf den Straßen gesungen werden sollte. Ach ja, Kai Ehlers hat mich noch gebeten, sein neues Buch bekannt zu geben. Ich habe es nicht gelesen, aber es soll zum Thema einige Hintergründe liefern. Die Information, die er mir dazu schickte, deutet seine Analyse der Katastrophe an. Ich zitiere jetzt: Die westlichen Rezepte, die vor ein paar Jahren noch so vieles versprachen, sind an der Wirklichkeit abgeprallt. Das ist die durch und durch kollektivistische Natur der ökonomischen und darüber hinaus vor allem der sozialpsychologischen Strukturen. Zitat Ende. Also sind sie doch einfach anders, die Russen, mentalitätsmäßig. Deswegen lautet auch sein Rezept, jetzt kommt wieder ein Zitat: Entkolonisierung nach innen und außen, eine Neuordnung, die nur die Russen selbst aus ihren traditionellen Wurzeln, aus ihrer russischen Seele heraus bewerkstelligen können. Solche Erforschung der kollektiven Seele mag interessant finden, wer will. Das Buch heißt jedenfalls Jenseits von Moskau, 186 und eine Geschichte von der inneren Entkolonisierung. Eine dokumentarische Erzählung, Porträts und Analysen. Das Buch hat 304 Seiten und zahlreiche Abbildungen, ist für 32,80 Mark im Schmetterling Verlag zu bekommen.